Euch allen wieder willkommen beim Podcast Sterntor. Mit dabei ist Thomas. Ihr kennt ihn alle. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Hallo. Und wir haben heute einen Gast, den Stevie. Hi Stevie.
Hallo von mir.
Genau, und den kennt ihr nämlich schon, denn er war schon bei unserer Blue Brick Special Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das war die Blue Bricks Folge.
Genau. Perfekt. Sehr gut. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wir können mal aufs Feedback eingehen. Da haben wir zwei Sachen bekommen. Auf Twitter schrieb die Pace OP Rary Set Episode zu ja, Helden Teil 2. Dann noch, jetzt muss ich ins Handy, weil da der andere Login ist, bei Blue Sky schrieb noch ein Hörer. Okay, jetzt muss ich das alles neu laden. Das ist ja auch sehr gut gemacht hier. Jetzt muss ich es erst suchen. Ich hatte es extra aufgemacht, aber anscheinend ist es bei Blue Sky so, dass das dann alles neu laden muss. Gut. Da schrieb nämlich unser Hörer Xari dir, auch zu Helden Teil 2. Ach, was für ein Downer nach dem recht lockeren ersten Teil. RIP Dr. Janet Fraser. Die Folge bekommt von mir auch einen emotionalen Daumen nach unten. Aber schöne Folge mit euch dreien. Ja, vielen Dank für dieses Feedback und schön, dass du auch wahrscheinlich jetzt diese Folge an dir anhörst. Hat sie ja geschrieben, dass er alle gehört hat. Die heutige Folge heißt im Original wie, Thomas?
The Lost City.
Ja, und so heißt sie in jeder anderen Sprache, die existiert, beziehungsweise die zu dieser Folge existiert auch im Deutschen halt, die verlorene Stadt, Komma Teil 1 noch. Darf ich nicht unterschlagen.
Ich glaube, da ist mir was zu aufgefallen. Ich glaube, im Englischen ist es nämlich eigentlich auch Part 1, ist es aber nicht wirklich, weil die nächste Folge heißt nämlich doch Lost City Part 2. Ja. Also ich habe irgendwie unterschiedliche Angaben dazu gefunden. Mal war es Lost City, das hatte mich irritiert. Hm. Und mal Lost City Part 1 und dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass das vielleicht so eine Doppelfolge wäre.
Ja, also ich hatte noch gefunden, dass es halt, die Folgen wurden original separat ausgestrahlt als zwei Folgen und bei der Platzierung in der DVD haben sie das als einen 85-minütigen Spielfilmlängen-Episoden-Dings mit dem Titel
Lost City zusammengefasst. Ja, das war die Geschichte. Ja, genau. Deshalb hieß es bei mir The Lost City Part, also ohne Part 1, genau, weil es war, ich hatte mich schon gewundert, mein Transcript ist zu Ende und
es geht weiter, die spielen einfach weiter.
Ich fehlt doch die Hälfte.
Du hast die Bonusfolge entdeckt, glaube ich, genau.
Ja.
DVD-Kommentar haben eben die Produzenten da vorgeschlagen, Lost City als eine Episode zu behandeln. Wobei sie darauf hinwiesen, dass sie nur zu Zwecken der Syndizierung in zwei Episoden aufgeteilt wurde. Aber wie gesagt, ich finde es besser in zwei Episoden, weil so eine riesengroße, das ist halt eigentlich ein Pilotfilm oder ein Film. Also es gibt keine Serie, wo mitten in der Serie einfach so ein Spielfilmlängen-Ding ist. Deshalb ja, ist es für mich auch Part 1 und 2 und ja.
Trotzdem ungewöhnlich. Normalerweise ist das ja immer so ein Zweiteiler, ist ja normalerweise immer so Staffelfinale und dann die erste Folge dann der nächsten Staffel. Ja, ne? Dass das jetzt am Ende der siebten kommt, beides zusammen, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ist für den Nutzer, ist natürlich für den Zuschauer geil, weil ne, sonst ärgert man mich, oh geil, so richtig.
Genau, noch eine Woche warten.
Und dann darfst du 7 Monate warten oder so. Da ist natürlich auch doof.
Ja. Na gut, das ist der Vorteil, genau. Ja, geschrieben dieses Mal wieder zwei Leute, Brad Wright und Robert C. Cooper und Regie Martin Wood. Originalausstrahlung laut StarGetWiki.de 2.3.2004, nach Deutschland dann am 16.02.2005 und genau, Zuschauer...
Bei IMDb steht wieder was anderes, also, dann 10.05.2004, das deckt sich auch mit dem, was beim letzten Mal bei der IMDb drin stand.
Die letzte
wir
Folge.
Haben es immer noch nicht rausgekriegt.
Nee, haben wir nicht rausgekriegt. Hatten sich noch keiner gemeldet.
Eure DVD-Sammlung, eure Videokassettensammlung durchgeflöhen.
Ja.
Das muss doch irgendwie aufzuklären sein, was denn da richtig ist.
Letzte Folge war ja Anna, da hatten wir 1,26 Millionen Haushalte, 8,8%, jetzt gestiegen auf 1,74 Millionen, 12,5%, wobei wir schon in die Folge dann jetzt einstarten können. Thomas, übernehmen Sie.
Ja, wir sehen ein Badezimmer, ne? Und O'Neill rasiert sich da, hat wohl aus einer Zeitung sich ein Kreuzworträtsel rausgerobbt. Das hängt nämlich an dem nassen Spiegel, ne? Dort klebt ja dann. Ja, er guckt da immer mal rein. Es sieht sehr ausgefüllt aus, aber da ist irgendwie noch ein Wort, das er irgendwo auf das er nicht kam. Ja, er wischt dann einmal über den Spiegel, damit er sich dann selber wieder sieht. Und ja, guckt immer mal wieder auf das Ding, rasiert sich dabei, hat den ganzen Schaum da drin, klingelt sein Handy. Und das ignoriert er und guckt dann auch nochmal auf das Kreuzworträtsel. Schneidet sich dann beim Rasieren, dann geht er ans Telefon und sagt dann, hier, was? Ne? Also sein ganzes Gesicht ist noch voller Schaum, er schmiert sich natürlich das ganze Handy voll. Ja, Daniel ist am Apparillo, ne? Das ist jetzt so wieder dieses typische Geschneide. Wir sehen dann halt einmal Daniel bei sich im Stargate Center und einmal dann Jack. Und das wechselt halt, ja, wir sehen Daniel, wie er an seinem Schreibtisch sitzt, hat einen ganzen Stapel Bücher um sich herum. Und der Laptop ist offen und erzählt, ja, hier Jack, ich habe hier diese Ancient-Säule, also die Säule der Ancients auf P3X439 übersetzt. Ja, und hier versucht ihn so abzubügeln, ist er halt mitten am Rasieren. Und sagt dann auch hier so von wegen, hier, ich bin noch eine halbe Stunde da. Ja, hier, das ist nochmal so eine Library of Knowledge, ne? So von wegen, contains the Repository of the Ancients. Und Neil direkt skeptisch, Repository? Ja, hier dieses Teil, was deinen Kopf gegriffen hat. Und dich gerade fast umgebracht hat. Ja, okay, dann sollten wir da vielleicht wegbleiben, sagt er dann. Daniel ist da anderer Meinung, ne, dass man unbedingt an diese Informationen dran haben müsste. Ne. Sam hatte mit irgendwelchen Tokra-Kristallen rumexperimentiert, um die Informationen auf diesem Wege da rauszukriegen. Ja, wir hören Daniel, der dann weiter blubbelt. In der Zwischenzeit ist O'Neill dabei. Dem fiel nämlich auf, dass sein Handy jetzt voller Schaum ist und hält es einmal unter Wasser. Also das muss so ein Cutphone sein oder so. Ansonsten wäre das echt eine dumme Idee. Und ja, hier, wir sollten da unbedingt direkt bald hingehen und Neil, ja, und ja, okay, ja, ich bin in einer halben Stunde da und Daniel, okay, bye. Nee, hier, warte, 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 bevor du auflegst, also, ich brauche ein Wort mit 7 Buchstaben und Daniel dann am Apparillo, hey, ich habe Sam versprochen, dir dabei nicht zu helfen und das hat mich doch so ein bisschen gewundert, also mal bitte, was ist denn Sam da, die Mutter von O'Neill, also mal ganz ernsthaft und woher weiß sie, dass er an so einem
Mach deine Kreuzfahrt Hausaufgaben alleine, Junge.
Ja, genau, das ist also auch irgendwie völlig merkwürdig und ja, eine Ding, ne, das bleibt ja unter uns, ne, ja, hier, da steht irgendwie up, down, charmed, blank, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, ist das, gab es überhaupt ein deutsches
Der gab es,
Ja. Ich glaube, Charaktereigenschaften
Genau, ja.
merkwürdig. Okay, und Daniel sagt dann irgendwie, ja, merkwürdig, also strange, ne, sind 7 Buchstaben. Und Daniel, ja, okay, ja, danke, trotzdem. Und er legt schon fast auf und Daniel, hey, das Wort, das du das ist. Und dann hat er aber schon aufgelegt. Ja, beendet seine Rasur und dann geht es in Washington, ne, Washington DC auf einer Straße. Weiter, wir sehen eine Dr. Elizabeth Weir, noch damals gespielt von Jessica Steen, Copilot Jennifer Watts in Armageddon, einmal Pretender, dreimal Outer Limits, ein weiteres Mal SG1, also ne, nächste Folge. Später wird sie ja, wie ich gerade sagte, ja ersetzt. Einmal Charmed, einmal Supernatural. Hat insgesamt 96 Rollen, also sehr, sehr fleißig. Und ja, sie kommt aus dem Apartment raus und telefoniert, ist uninteressant, was sie da sagt. Und sie ruft da ein Taxi, dann kommt da noch so ein anderer Typ daher, der will auch ein Taxi haben, wird gespielt von Igor Mozzori. Zuletzt hat er in Staffel 5, Episode 11 einen dieser Roadblock Soldiers. Das war doch die Geschichte mit dem Virus, der da gespreadet ist, wo man die ganze Zeit diese Leute, diese Kreaturen
Diese Viecher, ja, genau. Ja.
Ja. Ja, und ja, beide wollen in das Taxi und sie beschwert sich dann bei dem Typen, der dann an das Taxi rangeht. Hier, das ist mein Cab, ich habe da hier schon vor 10 Minuten angerufen und ja, ich habe auch schon angerufen, ich warte schon eine halbe Stunde. Sagt aber auf Russisch und ja, Weir ist wohl bewandert in der russischen Sprache. Sie antwortet ihm nämlich dann auch auf Russisch. Hier, Entschuldigung, ich habe ein ganz wichtiges Meeting und er sagt, ja, ich auch. Ja, hier, ich muss ins Weiße Haus. Ne, 15 Minuten, ich hab ein Meeting mit dem Präsidenten. Ja, wirklich, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, wirklich. Und der Taxifahrer beschwert sich dann ein bisschen, dass man sich da endlich mal entscheiden soll. Wird gespielt von DJ Jackson, das ist auch ein geiler Name. DJ Jackson, ne? Also das ist schon. Einmal Airwolf, einmal Viper, zweimal Millennium, einmal Poltergeist, einmal 7 Days, 21st, nee, Quatsch, einmal Lone Gunman, nee, zweimal Lone Gunman. Zweimal Outer Limits, zweimal Dark Angel, einmal Dead Zone, einmal Supernatural, einmal 4400, einmal Fringe, einmal Flash, dreimal Smallville, fleißiges Kerlchen, 162 Rollen. Zwar immer nur so Kleinigkeiten, aber schon eine ganze Ecke. Ja, auf jeden Fall wird Dr. Weir dann angesprochen und nachdem sie den Russen bestechen wollte und sagen, hier, ich bezahle dir dann das nächste Taxi, aber ich muss das jetzt nehmen. Hinterher taucht dann ein Secret Service Agent auf, wird gespielt von Mark Pawson. Haben wir zuletzt gesehen als Reporter in Staffel 4, Episode 15. War das nicht auch diese McKinsey-Folge, wo er doch das Interview gibt, wo dieses gefakte Attentat auf ihn dann da war?
Kann gut sein, ja.
Ja, hier, Dr. Weir, und hier, steigen Sie doch ein, ne, da steht eine Limousine hinter Ihnen. Okay, sie wendet sich dann an den Russen, hier kannst du das Taxi haben, und steigt dann da ein. Und da sitzt jemand Bekanntes, nämlich Kinsey, der wird dann auch begrüßt. Und ja, damit endet der Teaser, Opening Credits, und in der Limousine geht es weiter.
Ja, Weir sagt nochmal, dass es gar nicht nötig war, sie abzuholen, also ist ja eher eigenständig, würde ich jetzt mal sagen, unterwegs. Und Kinsey meinte, dass er gerade vom Athletic Club kommt. Und das ist ja ein spanischer Fußballclub aus Bilbao, die nur Basken verpflichten. Ja, aber er meint wahrscheinlich irgendeinen anderen Club. Und abgesehen davon, meint er, gibt es da nur wenige Leute, die sich eben für so ein Vorstellungsgespräch da briefen können. Und Weir weiß jetzt gar nicht, was hier abgeht. So was, wie, wo, ich soll doch hier zu einer Besprechung. Und Kinsey, ja, wie würden Sie denn reagieren, wenn ich Ihnen sage, dass die Luftwaffe, okay, da hätte sie einfach Air Force lassen können, weil die Serie spielt ja nicht in Deutschland. Zurzeit die höchst geheime Operation durchführt eben mit einer außerirdischen Transporteinrichtung, die sich Stargate nennt, und Weir kneift die Augen zusammen und glaubt ihm, glaube ich, erstmal nicht so wirklich.
Ist aber auch an der Stelle interessant, was wir hier natürlich erfahren, dass Dr. Weir, egal was sie vorher so wirklich gemacht hat, ne, der wird nachher noch aufgelistet, aber dass sie so eine hohe Clearance hat, dass man ihr das einfach mal so im Auto erzählt.
Genau, es wurde Anfang des letzten Jahrhunderts in Gizeh entdeckt, bei den großen Pyramiden, meint Kinsey, und Weir grinst nur, was soll das hier ein Schatz sein? Und dann wird ihr so ein zusammengefaltetes Blatt übergeben und sie fragt, was das denn ist. Und ja, eine Nachricht des Präsidenten, meint Kinsey, und ja, sie öffnet das und da steht, "That is not a joke, President Henry Hayes" drauf. Ja, also der konnte gut antizipieren, was sie denkt, irgendwie anscheinend.
Ja, wobei das trotzdem merkwürdig ist. Ne? Sie hat ja ein Briefing diesbezüglich im Weißen Haus. Also warum sollte man den Vice President... Also dass Kinsey versucht, sie vorher zu beeinflussen oder sowas, das geschenkt. Ja. Ne? Aber dass sie dann irgendwie ihm noch irgendwie ein Zettelchen reicht. Was auch interessant ist an dem Zettel, es ist kein Weißes Hausbriefpapier. Es ist ein stinknormaler Zettel. Ne? Also das ist auch ein bisschen... Ne?
Könnte also, auch jetzt draufstehen. Die Unterschrift Zieleine. Ja. Oder so.
Als ob die jetzt die Unterschrift des Präsidenten kennen würde. Ne? Also,
das ist einfach wahrscheinlich so eine gekraxelte Arztunterschrift. Kinsey gibt dir dann noch so einen SGC-Bericht und sie solle das doch lesen, und sie öffnet da die Akte und oh mein Gott! Und dann geht's im Stargate Center weiter. Fahrstuhl, Korridor.
Fleck versucht noch immer sein Kreuzworträtsel zu lösen. Also das ist halt immer noch im Fahrstuhl und kommt dann mit einem weiteren Soldaten raus, und dort wartet der Rest von SG-1 auf ihn.
Genau, und der Soldat, das ist Martin Wood, genau. Ja.
Okay.
Achso, dann ist der Airman, den ich meinte, war ein anders. Okay, dann muss ich das mal später einfügen. Es gibt nachher noch einen Airman, der namentlich in der IMDb erwähnt wird. Was wichtig, also was heißt wichtig, er versucht zum Aufzug natürlich auch bei dem Airman, bei Martin Wood, dass er ihm da irgendwie hilft, aber der zuckt nur mit den Achseln.
Nee, und O'Neill erklärt, fragt, wie lange sie schon gewartet habe. Daniel meinte, vor einer Stunde hast du gesagt, du brauchst eine halbe Stunde. Carter erwähnt, ja, General Hammond wartet schon. Er kommt halt näher und grinst und geht einfach vorbei. Carter erwähnt, dass das Schicksal der Welt hängt an seinen Faden, und er sitzt im Wagen und löst noch das Kreuzworträtsel. O'Neill erwähnt, es geht um eine Menge.
Ja, hier wird das irgendwie erklärt, Double or Nothing, sagt sie, scheinbar haben sie irgendwie gewettet, ob er das alleine hinkriegt oder nicht alleine hinkriegt irgendwie, wobei das ja auch eine komische Wette ist, ne, also, ich weiß nicht, würde irgendjemand von euch darauf wetten, dass jemand ein Kreuzworträtsel lösen kann?
Nee, das ist irgendwie eine komische Wette. Und Carter überfliegt noch die Lösungen und sagt, dass das Atomgewicht von Bohr die falsch ist. Er hat, glaube ich, 10 gesagt, und ihn antwortet nur mit ja. Jetzt kommt Carter, sagt, dass die Lösung falsch ist, und sie gibt ihm wieder das Blatt.
Und im Englischen ist hier nämlich ein Fehler, Übersetzungsfehler. Also das von Carter erwähnte Element mit dem Atomgewicht 10 heißt im Deutschen korrekt Bohr, statt wie im Englischen Boron. Darüber hinaus ist das Bohr-Isotop der Masse 11 auf der Erde 4-mal häufiger als Bohr 10. Nur, dass alle Bescheid wissen.
Ja. Und die Antwort, dass es ihm egal ist, und nimmt es ihr wieder aus der Hand. Oben im Besprechungsraum werden sie erwartet von Reinholds und Harper und sie erwähnen, dass sie eigentlich schon längst weg sein sollten. O'Neill grüßt die beiden. Carter erwähnt, dass das SG-1 eine Goa'uld-Aufklärungsdrohne auf dem Planeten mit der Kolonnade entdeckt hat und dass dort wahrscheinlich Goa'uld sind. Deshalb SG-3 und 5 also für Rückendeckung sorgen bei der Mission. O'Neill weiß noch von keiner Mission und und da kommt halt gerade Hammond aus seinem Büro und begrüßt SG-1. Und Leck weiß halt noch immer nicht, was gemeint ist, aber sagt halt nur Guten Morgen zum General. Und da setzen sich halt alle hin. Und Hammond erwähnt halt, dass er den Bericht, also dass er die Übersetzung von Daniel gelesen hat. Jack ist irgendwie immer noch ahnungslos und weiß nicht, also worum es geht.
An der Stelle ist der Witz, also ich weiß nicht, wie er im Deutschen ist, aber im Englischen ist das ein Witz, weil General Hammond sich darüber auslässt, ne, dass Jack hier sich freiwillig zu dieser Mission gemeldet hätte, nachdem er beim letzten Mal fast sein Leben verloren hätte, als er seinen Kopf in dieses Ding gesteckt haben. Und er sagt, ja, ich bin auch sehr verwundert, Sir.
Daniel hilft ein bisschen aus der Misere und erklärt ihm, dass sie das Wissen brauchen, um die verlorene Stadt zu finden. Also das Wissen auch mit Hilfe von, also ich glaube von den Tok'ra, extrahieren können, ohne dass jemand seinen Kopf da reinstecken muss. Jack antwortet, das ist ja also es ist mal was Neues, so ungefähr. Und Reynolds meinte nach der Missionsakte, die ich gelesen habe, schießt das so ein Ding aus der Wand und greift sich seinen Kopf und macht das Gehirn und mischt dein Gehirn ordentlich auf. Ja, so ähnlich antwortet Daniel. Carter, im Prinzip kopiert es das ganze Archiv des Wissens der Antike in das menschliche Gehirn. Also, es wird halt einfach überschrieben, so. Und da ist es noch, ich glaube, da sieht man eine Szene aus der fünften Spezies, glaube ich. Oder irgendwie so eine Erwähnung zumindestens. Und Daniel erwähnt auch, dass es für seine primitive Psychologie nicht gedacht ist. Und O'Neill wird da ein bisschen mürrisch und meint, bitte freundlich bleiben. Harper erwähnt, dass im Bericht stand, dass er das letzte Mal fast gestorben wäre. Und Kirk erwähnt, dass es dank in Asgard möglich war, O'Neill zu retten und die Informationen zu entfernen aus O'Neills Gehirn. Und O'Neill erwähnt noch, ob man vielleicht einfach Tor rufen könnte, um Rückendeckung zu bekommen. Aber Carter meint, dass er nicht erreichbar ist. Darauf antwortet Hammett, dass es in letzter Zeit, wenn ich Verbündeten nicht so gut ist, weil die nicht besonders verlässlich waren. Daniel meint halt daraufhin, dass sie versuchen sollten, es zu verhindern, dass die Goa'uld die Informationen kriegen, um es herzubringen, und es zu studieren. Und dann meint Hamilton, dass das Expertenteam das letzte Gerät analysiert hat, aber es halt nichts gab an Informationen. Und Carter meint halt, dass die Energiequelle einfach danach erschöpft war, nachdem Jack seinen Kopf da reingehalten hat.
Das ist irgendwie merkwürdig, weil, also sie haben ja mittlerweile Naquada-Reaktoren. Also bitte, also wenn es wirklich die Energiequelle wäre, die einfach nur leer ist, dass das Ding deswegen nicht mehr
Weil dann
funktioniert,
könnte man es ja
wäre es
eigentlich
doch.
einfach anstöpseln, so, dann
Ja,
könnte man ja
eben, ne?
die.
Also da muss man einen Adapter entwickeln oder sowas, aber das haben die schon mit ganz anderer Technologie gemacht. Ich kann verstehen, ne, dass sie sagen, hier von wegen, wir wollen nicht Anubis das in die Hände fallen lassen. Ne? Das ist durchaus nachvollziehbar, aber jetzt der vorgeschobene Grund, ne, so wegen, wo unser Gerät funktioniert ja nicht, das ist Schwachsinn.
Und da sagt man, aufgrund der neuesten Tok'ra-Erkenntnisse ist Anubis kurz davor, die ganzen Goa'uld zu dominieren. Und wir müssen halt davon ausgehen, dass er zu einer ernsten Gefahr wird. Und wir brauchen jede Technologie, also die dazu beiträgt, die Erde zu verteidigen. Darauf antwortet O'Neill, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Daniel entschuldigt sich. Und Hammond gibt grünes Licht für die Mission und dass sie vorsichtig sein sollen. Die Besprechung ist beendet. Die nächste Szene ist im Weißen Haus in Washington. Kinsey führt wir in einen Raum, also wo halt haufenweise Akten aus dem SGC stehen. Und meint, dass halt die Akte, die sie im Auto gesehen hat, nur der Anfang wäre. Ob sie ein bisschen Zeit braucht, um sich intensiver damit zu befassen, dass sie dann den neuen Job bekommt. Wir weiß halt nichts von, also weiß halt von nichts von einem Job. Und dass sie sich erstmal anfreunden muss, dass Science Fiction kein Hirngespinst ist, sondern Realität ist. Ich hatte eher ein bisschen Angst vor. Kinsey sagt halt, ja, mir ist klar, dass sie den Präsidenten noch nicht kennt. Versuchen sie ruhig Nein zu sagen. Und die nächste Szene ist dann im Torraum vom SGC.
Im Englischen ist das so ein bisschen, da ist irgendwie so eine Andeutung. Ne? Also er sagt im Englischen zumindest, von wegen, Sie sind dem Präsidenten bis jetzt noch nicht begegnet. Versuchen Sie mal ihm gegenüber Nein zu sagen. Statt irgendwie, ich weiß nicht, ne, ob er das jetzt darauf anspielt, dass der Präsident halt mächtig ist, schon schlag mal dem Präsidenten der Vereinigten Staaten irgendwas ab. Oder ob irgendwie, ich weiß nicht, unser neuer Herr Präsident irgendwie so ein treu-doofe Art hat oder sowas vielleicht, dass man dem dann seinem Hunde, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also da ist noch irgendwas zwischen den Zeilen, aber man kann es in dem Moment nicht lesen. Gate Room, das Gate spinnt, SG1 und SG3, hieß es nicht vorhin, dass da SG5 noch unterstützen sollte. Man sieht es hier an der Stelle nicht. Ja, ausgerüstet, Hammond gibt denen dann über Intercom die letzten, seinen Segen und sagt dann, ne, Harriman ist erstmal mit Chevron 7 lockt und ja, Hammond wünscht ihnen dann viel Glück. Er erwähnt hier aber auch 1, 3 und 5, ne? Aber von den Uniformen waren es nur 3 und 1 und 3. Man bedankt sich und ja, let's move out, sagt O'Neill und ja, man geht durch dieses Wurmloch. Üblicher Wormhole-Shot. Ja, man kommt auf den Planeten an, man sieht im Hintergrund eine große, große Statue. Interessanterweise sieht das so überhaupt nicht nach Ancients aus, ne? Also das sieht mehr so aus wie so eine riesengroße, überdimensionale Buddha-Statue, der Kopf abgefallen ist. Also das ist für das, was wir später an antiker Zivilisation sehen, irgendwie sehr ungewöhnlich. Also Reynolds wird auf jeden Fall befohlen, hier einen Defense Perimeter aufzusetzen und ja, sie sollen das Gate halten, bis man wieder zurück sei. Reynolds bestätigt das und ja, SG1 macht sich dann auf dem Weg. In der Zwischenzeit ein ganz kurzer Shot im Weltraum. Wir sehen zwei Alkeshs, die sich dem Planeten durch den Hyperraum, also sie kommen aus dem Hyperraum und nähern sich dann dem Planeten. Auf dem Planeten, auf besagten P3X-439 geht es weiter. SG1 kommt an diese Statue an, da sind unten halt so Säulen. Und einer davon nähert sich und ja, O'Neill setzt sich erstmal hin, schaut auf seine Uhr und erkundigt sich dann auch erstmal danach hier so von wegen, wie sieht's aus? Wir haben jetzt hier den ganzen Kram schon. Also man ist scheinbar länger schon da, weil er sagt nämlich, hey, wir sind jetzt schon eine ganze Ecke da, ne? Wir haben den ganzen Bums hier untersucht, auf und ab und alles. Und Daniel weiß das. Ja, und ja, die Go'uld könnten jede Minute hier sein. Also O'Neill hat ein bisschen Bammel, dass man sie da hier in diesem ja, Rennen irgendwie schlägt. Ja, Daniel sagt an der Stelle auch so, irgendwie haben sie dem wenig Text gegeben, ne? Der sagt in der halben Folge irgendwie immer nur, I know, I know, I know. Die Go'uld könnten jede Minute angreifen und ja, Daniel wieder, I know. Und ja, hier, ne, laut Kolonnade, also laut dieser Säule, sollte dieses Teil hier drinnen sein. Und hier ist da skeptisch, ne? So von wegen hier, guck mal, es gibt kein Drinnen. Na, es gibt hier nur ein Außen, viel, viel Außen, sagt er. Auch geil, Carter kommt dann mit irgendeinem Gerät und schaut sich dann die Wand näher an und sagt dann, ja, ich kriege hier irgendwelche Readings. Auch interessant, ne? Sie haben gerade erzählt, sie hätten das ganze Ding schon komplett untersucht, von oben bis unten und hin und zurück. Und jetzt, weißt du, nachdem man schon genervt ist, holt Carter das Messgerät raus und findet es dann. Also
Das
ist dann
ist
auch, ne? Also.
irgendwie ein bisschen spät, jetzt mit
Ja,
Messgerät zu
ja.
kommen. Das hätte man von vornherein machen können.
Ja, eben. Also Danny packt dann, fasst dann auch irgendwie zwei Antiker-Symbole an und dann, ja, springt man auch direkt zurück, nachdem dieses Teil wieder aus der Wand kommt. Und SG1 meldet sich dann also in Form von O'Neill bei SG3 und sagt dann, hier, wir haben es vermutlich gefunden. Standby. Und Reynolds berichtet, dass es am Tor keinerlei Aktivitäten gibt. Im Weltraum sehen wir, wie die Alkeshs jetzt Bomber starten, die Richtung Planeten, also Death Gliders und Bomber, die Richtung Planet fliegen. Und ja, man schaut sich jetzt unten das Repository an. Ja, man kommt dem aber nicht ganz so nah wie beim letzten Mal. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, sagt Carter, wie wir das ganze Teil aus der Wand kriegen. Jedes Mal, wenn man dem Ding näher kommt, Daniel probiert das aus, kommen die Arme nämlich auch dann ein bisschen raus. Ja, hier, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Und hier auch hier, sagt mir doch gleich nochmal, warum wir hier überhaupt sind. Ne? Also eben ist das Ganze doch ein bisschen suspekt. SG3 und 5 stehen immer noch am Gate. Wobei das auch interessant ist, also ne, das ist eine wichtige Mission und jetzt haben die zwei Stargate-Kommandos beide am Gate stehen. Müsste man nicht vielleicht auch SG1 ein bisschen Unterstützung geben? Also, dass die da beide am Gate stehen, die anderen, ein bisschen merkwürdig. Na, also ja, es könnte jemand durchs Gate kommen, aber muss ja nicht zwangsläufig. Das ist Reynolds dann auch irgendwie, hier Harper, hörst du irgendwas? Ja, Harper guckt sich um und sagt, oh ja, hier. Er hat auf dem Monitor dann irgendwie mehrere Boogies coming in fast und ja, hier Gate anwählen, ne, Collins, St. Collins und Radio Signal. Ne, wir müssen auf jeden Fall das Gate jetzt irgendwie offen halten für SG3. Dann geht es an dieser Kolonnade weiter.
Ja, Reynolds meint über Funk zu SG1, dass sie jetzt angegriffen werden und die schauen da hinter diesen Pfeilern hervor und sehen zwei Todeskleider auf sie zufliegen und O'Neill meint nur, na schön, gehen wir, manch. Jack, wir können hier nicht weg, meint Daniel. O'Neill, so, Daniel, Teal'c bekräftigt nochmal, dass man verhindern müsse, dass das Gerät in anubische Hände fällt. O'Neill hebt nur so die Arme, so nach dem Motto, was soll man jetzt hier noch machen? Holt dann so ein C4 aus der Weste raus, ja, geht zu diesem Gerät. Nett, meint er, und Daniel will es immer noch nicht wahrhaben. Und Carter sagt, Sir, er hat recht, wenn wir es zerstören, da verlieren wir die einzige Chance, die verlorene Stadt zu lokalisieren. T'Jak beobachtet die ganze Nummer, ruft O'Neill dann, wir sehen den Al-Kesh auf sie zufliegen und O'Neill findet es gar nicht so prall. Na schön, was denn jetzt? Daniel will das auf das Gerät zulaufen, aber Jack schmeißt ihn dann zurück an die Wand und nein, nein, nein. Ja, und Daniel meint dann, Jack, jemand muss es tun. Die Antworten sind da drin. Wenn wir die Stadt nicht finden, sind wir tot. Und ja, Daniel will das jetzt machen. Und O'Neill findet, das ist keine gute Idee, denn wer soll denn die ganze Sache übersetzen, wenn er dann, der Daniel, zu einem Antiker mutiert? Ja, es gibt weitere Einschläge da. Ja, das Dumme ist, dass du der Einzige bist, der es nicht tun kann, meint O'Neill. Er nimmt seine Kappe ab, O'Neill, und drückt sich dann den Hunter weg, geht dasselbe zum Gerät. Und ja, das kennen wir ja schon aus The Fifth Race, wie er da praktisch dann von diesem Dingens umgriffen wird und der Sound ertönt und die Lichteffekte und ja, alle gucken sich an. Reynolds ruft nochmal durch zu SG-1 und wundert sich, dass da keiner antwortet und sagt nochmal, dass die Stellung hier nicht mehr lang gehalten werden kann. Schießt da auch. Carter meint jetzt durch die Funke zu Reynolds, dass man jetzt zurückkommt. Und ja, per Fernzünder wird jetzt dieses Gerät letztendlich doch zerstört. Ja, und sie werden beschossen, rennen zum Gate und Reynolds Position halten. Hier, Jason, kommen Sie mit, laufen SG-1 entgegen. Und Daniel sagt in Deckung und alle fallen um oder springen so, dass er, also, naja, ihr habt die Folge ja gesehen. Jack, hier, alles in Ordnung. Und O'Neill, was denn jetzt? Was passiert? Naja, kommt schon, helft ihm, meint Daniel. Jack wird da etwas unsanft dann aufgeholfen. Daniel und T'Jak stützen ihn weiter und es wird Richtung Gate gehumpelt. Los, 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 meint Reynolds. Bewegung, Bewegung. Wir sind hier direkt hinter Ihnen, Sir. Ja, und dann laufen sie durchs Gate und wir kommen raus im Gate Room auf der Erde. Hammond ist bereits vor Ort.
Einen Fehler muss ich hier an der Stelle noch kurz einhaken. Man verteidigt sich da unter anderem auch mit einem Raketenwerfer. Da wird dann auch eine Rakete abgeschossen, das sehen wir. Und dahinter steht ein Airman. Der hätte eigentlich vom Feuerstrahl deutlich verletzt oder umgeschmissen werden müssen. Und jetzt kann ich auch diesen Airman nennen. Ich dachte ja vorhin, das wäre der andere. Moment. Gespielt, der Typ, der eigentlich hätte umgematscht werden sollen, wäre Ron Blecker, eigentlich Technical Advisor in zum Beispiel Akte X, Millennium, Dark Angel, Dead Zone, The Core, Battlestar, Riddick, Alone in the Dark, Alien vs. Predator 2, Watchmen, X-Men, Wolverine. Also, das ist, der ist auch ein fleißiges Kerlchen, aber eigentlich kein Schauspieler.
Vielleicht wollte er mal hier so Solariumkosten sparen. Ja, Hammond fragt es überhaupt mal nach, was ist denn jetzt hier passiert? Und O'Neill sagt, ja, die Sache ist halt nicht nach Plan gelaufen. Und Daniel sagt auch, der muss jetzt hier sofort auf die Krankenstation. Und O'Neill meint nur, er konnte es schon wieder nicht lassen. Also ich konnte es schon wieder nicht lassen. Hammond sieht da ein bisschen geschockt aus.
Er könnte singen. Er sagt, im Englischen heißt es nämlich, I did it again. Ups, I did it again.
Sehr gut. Ja, dann haben wir eine weitere Szene im Weißen Haus. Wir befinden sich im Oval Office, ist da momentan alleine, ist da ein bisschen nervös, spielt mit den Fingern an so einer Skulptur rum. Hoffen wir mal, dass es nicht umfällt.
Das ist dann die Justitia. Sie hat ja eine Waage in der Hand.
Und der Präsident Hayes kommt herein. Sie dreht sich erschrocken um. So. Hayes entschuldigt sich, dass er sie hat warten lassen. Wir meint, das ist doch alles in. Oh, ist okay. Ich habe hier ein bisschen gelesen und es war ja alles mehr als skandalös, Mr. President. Wenn ich mir vorstelle, dass hier kein Mensch dort draußen eine Ahnung davon hat, dass und Hayes nimmt dann den Horror des Telefons ab. Megan, bestellen Sie mir einen Wagen hier bitte für Dr. Weir. Schaut kurz auf die Uhr. Ja, in 5 Minuten, danke. Legt wieder auf und zu Weir. Dann setzen Sie sich, was kann ich Ihnen anbieten? Das ist schon voll unhöflich, oder? Wenn du da eingeladen wirst und dann wirst du wieder ausgeladen. Das ist zwar der Präsident, ich weiß, aber kann man das nicht danach machen? Ich finde das einen sehr unhöflichen Move. Muss ich mal sagen. Präsident ist ja, halt
vielleicht hat der Vizepräsident einfach zu viel Zeit im Auto mit ihr verbracht.
Das kann
er auch sein. Eigentlich war er sich mit dem Präsidenten verabredet, ne, und dann fängt ihm der Vizepräsident ab und quatscht ihr die Backe voll.
Das kann auch sein. Okay, entschuldigt. Ja, wir hat da, also will jetzt nichts trinken, setzt sich auf die Couch. Hayes kommt aber mit einem Trink in der Hand zu ihr. Also sie haben genauso reagiert wie ich, als ich davon erfahren habe. Und Hayes sagt nochmal, hier, tut mir leid, 5 Minuten. Die Verhandlungen, die sie in Nordafrika geführt haben. Wir meint, ja, was hat denn das jetzt hier mit der Nummer zu tun? Naja, verglichen mit dem Stargate waren die wahrscheinlich das reinste Sandkastenspiel. Wir ist da immer noch nicht ganz schlüssig, was jetzt hier los ist. So, naja, ehrlich gesagt, ich habe da keine Ahnung, was wollen sie denn jetzt überhaupt von mir? Der Präsident geht darauf ein, dass sie da eben Dutzende hier von heikelsten internationalen Verträgen zur Zufriedenheit aller ausgehandelt hat. Sie sprechen Gott weiß wie viele Sprachen. Und das ist so geil. Und da wir so, nur 5? Zum Vergleich, Daniel, da sind es ja 23. Ja, Hayes nickt mehrmals, ja, 5. Ich nehme an, ihre Aversion gegen das Militär dürfte auch ein Hindernis sein. Und ja, aber ich weiß so gar nicht, worum geht's denn jetzt hier? Hayes sagt jetzt den Satz, sie übernehmen die Führung des Target-Programms. Ja, sie kriegt dann erstmal keinen Ton raus und meint nur, oh. Und mit diesen prophetischen Worten geht es dann wieder ins Target Center weiter im Besprechungsraum.
Das ist auch wieder totaler Mumpitz, ne? Also von wegen weder, also, ne, ja, dass ein gewisser Vizepräsident es immer wieder versuchen würde oder sowas, ja, geschenkt, auch wenn das dämlich ist, aber scheinbar hat der Präsident die Unterlagen auch nicht richtig gelesen. Er wurde ja von seinem Chief of Staff noch darauf hingewiesen, dass Thor sich da eingeschaltet hat, gesagt, entweder mit General Hammond und SG-1 oder gar nicht. Das hat man scheinbar schon wieder vergessen, ne, weil man kann jetzt Dr. Weir nicht diesen Posten anbieten, weil dann verliert man die Unterstützung der Asgard. Das ist auch wieder... Oh.
Im Besprechungsraum vom SG-Sickle geht's weiter. Sam, Daniel und Kirk stehen am Tisch und unterhalten sich mit Hammond, der unzufrieden auf sie zukommt, sagen wir es mal so, und meint, was ist denn hier passiert, was sollte das? Carter meint halt, dass es jetzt kein Unfall war. Daraufhin antwortet Daniel, es war halt absichtlich von Jack, weil es keine andere Möglichkeit gab, auf das Wissen zuzugreifen in dem Moment. Carter meint, dass sie aus Erfahrung wissen, dass das Bewusstsein der Antika sein Gehirn überschreiben wird und wir hoffen, während des Transformationsprozesses die Option zu bekommen, die wir benötigen. Hammond meint, und was passiert dann? Und dann wird das Nervensystem überwältigt und Colonel wird wahrscheinlich, in diesem Moment kommt das die Treppe hoch, was mein Schöpfer treffen, ins Gras beißen, den Löffel abgeben, in die Radieschen in Zukunft von unten betrachten und alle starren sich jetzt ein bisschen an. Worauf Hammond meint, er sollte ja nicht auf der Krankenstation sein. Und O'Neill meint, er weiß doch jetzt genau, was passiert, dass er ein paar Tagen irgendeine seltsame Sprache spricht. Danach verliert er die Kontrolle. Ein paar Tage später heißt's, gute Nacht, mein Freund, gute Nacht. Alle anderen schauen sich sehr komisch an. Und er fragt nach Erlaubnis, bis Montag zu Hause zu bleiben und erst dann wieder zum Dienst zu kommen. Woraufhin Carter meint, es hat beim letzten Mal ein paar Tage gedauert, bevor es eine Verhaltensänderung gab. Und jetzt kommt, dass er wieder am Montag seinen Dienst antreten wird. Und damit erlaubt es ihm. Und er bedankt sich. Dann kommen wir zur Szene im Weißen Haus.
Ja, erst kommt noch eine Anspielung. Er sagt sich nämlich so von wegen, na, jetzt entschuldigt mich bitte, meine Favorite-TV-Show beginnt jetzt gleich. Und interessanterweise meint er hier nicht mehr. Wir wissen ja, dass er eigentlich ein großer Simpsons-Fan ist, ne? Aber von der Zeit her, da stand in der IMDb, wäre das nicht die Simpsons, weil das um die Uhrzeit gar nicht lief, ne? Wir haben ja hier irgendwie Nachmittags oder sowas, sondern das ist eine Anspielung auf SG-1 selber.
Ah, sehr gut.
Okay. Das ist auch klasse. Die Originalausstrahlung wäre cool. halt passen. Also das, da geht's halt, also die neue Lieblingsserie von Colonel O'Neill ist Stargate SG-1.
Also die Dokumentation, genau.
Ja, genau. Die hat doch der Randell gedreht.
So schaut's aus.
Bregman war es.
Im Weißen Haus sind wir noch nicht rum. Der Präsident meint, dass sie eine Überprüfung durchgeführt haben und sind der Meinung, jetzt den Betrieb einzustellen und eine neue Führungsebene aufzubauen. Und solange wird es halt keine Geldaktivität erstmal geben. Und das, was halt dort draußen ist, kann nicht ignoriert werden. Also, wir meint, nein, offensichtlich nicht. Ich hoffe, es klingt nicht allzu selbstsüchtig, wenn ich sie frage. Da denkt, hey, warum sie? Und wir antworten, ja, warum ich? Und er meint, was denken sie wohl? Sie denkt, dass er von anderen politischen Führern Druck bekommt. Und darauf meint er, dass sie schnell lernt. Und wir meint, dabei kann sie ihn beraten, aber nicht, um mit Außerirdischen zu verhandeln. Das kann sie nicht. Und darauf meint er, dafür ist niemand bereit. Sie nicht, ich ebenso wenig. Aber irgendjemand muss es tun. Tatsache ist, wir können diese Geschichte nicht ewig geheim halten. Darauf meint sie uns, dass er der Sache ein freundliches Gesicht geben möchte, was nicht so bedrohlich wirkt wie so ein Militärgeneral. Und da meint er, die Menschen werden in Panik geraten. Wir werden alles Nötige tun müssen, um zu verhindern, dass unsere Zivilisation auf den Kopf gestellt wird. Daraufhin geht er in Richtung Tür. Jetzt erklärt er ihr, dass das ihre Aufgabe ist, das SGC zu leiten. Wir meinen, dass jetzt die 5 Minuten vorbei sind, obwohl es waren eigentlich mehr Minuten.
Ja, Hier an der Stelle übrigens noch so von wegen, ne, also er sagt ja nochmal, du bist nicht nur das schöne Gesicht, ne, für die Öffentlichkeit, ne, ich habe dich aus einem guten Grund ausgewählt, den verrät er ja aber nicht. Der kommt in der ganzen Folge nicht vor, warum man gerade Dr. Wegener. Also das ist auch Lazy Writing. Ich habe einen guten Grund, ich verrate ihn dir aber nicht.
Hey, ich meinte, es waren insgesamt 7 Minuten. Er meinte, was ist, wenn ich Nein sage? Er meinte, damit würde ich mich nicht abfinden. Dann fliegt er sich raus und ruft Bonnie herein. Meint schon, sie wiederzusehen. Sobald wir aus dem Büro geht, sieht sie schon Kinsey. Er meint, nun ja, es ist nicht immer so einfach, wie es den Anschein hat. Und wir meint, es ist mir von Anfang an nicht besonders leicht erschienen, Sir. Kinsey, seien Sie vorsichtig. Wem Sie noch trauen, Doktor. Wie gilt das auch für Sie? Er mag der Präsident sein, aber ich bin der Mann auf diesem schönen Planeten, auf dessen Seite Sie stehen sollten und auch der, mit dem Sie sich niemals anlegen sollten.
Der ist, also, weißt du, der Kinsey, ja, er hat.
Top-Arbeitsatmosphäre da.
Ja, nein, das meine ich nicht, aber ne, er ist schon ein Dämmel. Ne? Also mal ganz ernsthaft, der hat es zum Vizepräsidenten geschafft, der hat einen Präsidenten in Amt und Würden gemacht, den er denkt, irgendwie spielen zu können wie eine Marionette. Aber dann für verrät er dann jedem Menschen, dass er auch zur Not den Präsidenten umbringen und ausschalten lassen würde. Ne?
Ja, das
Das
ist.
hat er schon, das hat er schon dem Bulzi gesagt, hier macht
Er
er
kann
Andeutung
es
der mir
nicht
gegenüber.
hinter
Also
Berg lassen.
das ist doch super risky. Also der landet doch in Guantanamo auf kurz oder lang. Also mal ganz ernsthaft, das ist doch dumm.
Ja, ich denke noch, diese Wir-Auswahl, das war halt vorhin nur so zwischen den Zeilen, dass er halt da irgendwie krasses Verhandlungsgeschick hat. Vielleicht nicht vom Militär kommt, ist auch so eine. Ja, aber wird nicht so groß drauf eingegangen. Wir gehen groß auf Jacks Haus ein. Da geht es nämlich jetzt weiter. Sam ist in Zivil gekleidet, klopft da an der Tür. Und Jack öffnet natürlich auch und ist etwas überrascht. So, hallo Sir, Carter? Hab ich Sie geweckt? Und O'Neill ist so ungefähr. Ich habe die letzte Nacht nicht schlafen können, mein Carter. Und O'Neill fragt, warum sie denn dann nicht angerufen hat. Naja, ich wollte sie nicht stören, ich stotter da ein bisschen rum. Uni auch nickt erstmal so, ja, macht so eine Einladengeste. Tja, ich habe in den Himmel gestarrt und versucht mir vorzustellen, auf wie vielen Sternen wir schon gewesen sind. Carter meint, eigentlich von der Erde aus sind ja nur ein paar sichtbar, die auch über Stargates verfügen also. Und Uni lächelt das weg, das weiß ich doch. Und Carter, ja.
Wobei man natürlich sagen muss, Sterne haben kein Stargate. Die würden schon brennen. Also der einzige ist vielleicht das Ding, was in die Sonne geschickt haben.
Ja.
Das, da hätte die Sonne mal ein Stargate. Ob das da aber immer noch wäre.
Und O'Neill ist ein bisschen, also nicht misstrauisch, aber man, na, hat sie hier Hammond geschickt, um nach mir zu sehen. Carter verneint das, aber ja, sie erzählt jetzt die Story. Ne, sie ist hier in der Gegend lang gefahren und naja, in meinem Wagen und ich bin dann hier gelandet. Sie lächelt dann und Jack glaubt ihr anscheinend kein Wort. Warum auch? Nickt nur. O'Neill, witzig. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo einen Kaffee, okay? Geht dann in die Küche und Sam Richtung Wohnzimmer. Vielleicht aber auch nicht. Wie wär's mit einem Bier? Kommt dann O'Neill an. Also ist jetzt nicht so auf Gäste eingestellt. Natürlich, Carter sagt, ja, warum denn nicht? Sie gehen dann die Stufen zum Wohnzimmer hinunter. Auf der Anrichte stehen dann Familienfotos. Sie nimmt eins davon, schaut sich's an und Jack kommt mit 2 Flaschen Bier zurück. Sie stellt das Foto wieder weg. O'Neill fragt, ob sie denn ein Glas will. Ne? Er könnte auch eins abwaschen und Carter nein, nee, das ist schon alles easy. Ja, auf dem Foto sieht man Sarah, Charlie und eben Jack. Sie fragt, ob sie da noch Kontakt zu ihr hat. O'Neill hat keine Lust, darüber zu sprechen. Carter entschuldigt sich und fragt nach dem Wertenbefinden. Und Uni meint, ja, können wir bitte auch nicht darüber sprechen? Ja, gut, mein Carter. Sie setzen sich da auf die Couch. Und worüber wollen Sie denn überhaupt sprechen? Und ja, Sie wollten allein sein oder wie? Naja, war eine dumme Idee. Also, ich stelle das Bier wieder auf den Tisch und will dann gerade wieder losmachen. Und Uni meint, nee, trinken Sie Ihr Bier aus. Und dann müssen Sie mindestens 1 Stunde warten, bevor Sie fahren können. Dachte ich so, das ist, glaube ich, mathematisch nicht haltbar, weil Ami-Bier ist ja irgendwie 2% und muss man da 1 Stunde warten? Ah, das glaube ich irgendwie nicht.
Also du arbeitest 0,1 Promille im Schnitt ab. Who
Ja.
knows, ja. Kann
Echt?
natürlich sein. Also sicher ist sicher.
Ja, okay. Aber es klang für mich jetzt so krass, so, aber ich fahre kein Auto.
Nachher darf Carter nicht mehr das Melb fahren.
Ihr Punkt, oh, schon wieder ein Melb geschrottet. Das wäre aber eine coole Szene, ja.
Nein, 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 ich meine von wegen Führerschein verloren.
Ach so. Ja, er schnippt dann so einen, den Bierdeckel in, also in die Ecke halt so und setzt sich neben Sam auf die Couch und Sir, ja, was ist denn los hier? Naja, ich hätte es tun sollen, mein Kater. Und die so, was? Den Kopf da in dieses Ding da stecken? Und sie nickt dann, sind Sie verrückt? Und Sam findet das nicht witzig. Carter, Sie sind hier die ein Sie sind eine der wichtigsten Ressourcen dieses Landes. Vielleicht sogar ein nationaler Schatz. Das geht ja fast schon ins Erotische hier. ins Romantische, oder? Ein nationaler Schatz, das ist ja schon. Okay.
Ja, ich glaube, er übertreibt so ein bisschen auch um seine persönlichen. Ja, das mag schon sein.
Er sagt auch nochmal, das hätte gar nicht anders laufen dürfen. Ne? Und sie schauen sich an und Uni sagt auch nochmal, er hofft, dass das die ganze Sache jetzt wert war. Nimmt einen Schluck aus der Pulle. Carter geht nochmal darauf ein, selbst wenn wir diese verlorene Stadt finden, selbst wenn wir da auch hingelangen und genau das finden, was wir suchen, um den Planeten zu verteidigen. Und Uni fährt ihr in die Parade. Ja, das wäre es wert. Sie schließt erstmal die Augen, schüttelt mal mit dem Kopf, bevor sie etwas sagen kann. Gibt es penetrantes Türklopfen? War sogar irgendein Rhythmus? Ich habe mir jetzt aber nicht gemerkt, war das von dem Song vielleicht?
Ja, ich habe mir aber auch nicht, ich habe es jetzt nicht mehr im Ohr, aber es war irgendein Song, ja.
Im Zweifelsfall We Will Rock You oder so. ja, beide gucken sich an und wir schauen zur Tür und da wird aufgemacht und Daniel ist da und lächelt Sam an und Woody meint, ja, wir sind hier. Daniel und Tiag schauen da um die Ecke und Daniel so auf unschuldig als er Sam und checkt da auf der Couch, sieht, oh, Verzeihung, störe ich hier bei irgendwas vielleicht? Und Carter und Odile gleichzeitig so, nein, was wollt ihr hier? Fragt Odile. Daniel so, naja, komische Nummer, Sache hier, ne? Wir kamen hier ganz zufällig vorbei und sahen Sams Wagen in der Auffahrt. Also da dachten uns wir, ne, dass, also Tiag hat zu mir gesagt und Jack stupt Sam an, so komisch, verzieht den Mund. Daniel korrigiert sich, naja, er hat nicht wirklich zu mir gesagt, er hat nur die Augenbraue hochgezogen. Da sagte ich zu ihm, hey, sagte ich, warum halten wir nicht kurz? Und Uni, sind das Donuts? Also
ja. Ist es übrigens ein bisschen strange, weil er ja hier erst sagt so von wegen, oh, ihr beide hier, aber sie haben ja Klamotten an, sind jetzt nicht in irgendeiner Pose irgendwie so, nee. Oh, stören wir bei irgendwas, ne? Ja, aber dann sagen, oh, wir haben so, Sam ja. Hier gesehen. Weißt du, ja. Dann, also entweder entscheide dich, entweder möchte ich Sam und dich nicht stören oder ich sehe Sam und denke mir so, hey, cool, dann machen wir jetzt eine dicke Party. Ne? Also beides zusammen geht nicht. Auch interessant an der Stelle, hier ist ein Continuity-Fehler drin. Und zwar ist dir was an Tiag aufgefallen? Oder euch?
Hattet ihr erst nicht diese, oder hatte dieses Mütze? Nee,
er hat keine Mütze auf, er kommt ohne Mütze zur Tür rein. Also, ne, er muss ja sein Gua-Ult-Symbol verdecken,
ja, weil eigentlich. Der ist doch sonst immer mit Mütze unterwegs.
Ja, eben, genau. Ja, ja. Er verdeckt sonst sein Gua-Ult-Symbol und hier, keine Ahnung warum, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat er gar keine Mütze auf. Vielleicht wohnt Jack in so einer Hippie-Gegend, da fällt das nicht auf.
Die laufen ja alle mit so komischen Symbolen rum, ja.
Ja, Peace-Zeichen oder so auf die Stirn gemalt.
Sind alles komische Angler da draußen. Tiag hält diesen Karton hoch, lächelt und meint, korrekt. Und ihn meint, ausgezeichnet, denn er ist jetzt Mr. Burns.
Mr. Burns, ja, genau.
ja, Sam grinst Daniel an und weil er sich da sowas Quatsch erzählt hat, nach dem Motto, oder im Kopf und Kragen gerettet hat, geredet hat, nicht gerettet. Dann haben wir noch eine Miniszene auf P3X439 nachts. Anubis Wachen sind da am Tempel und finden da aber nichts außer eben dieses vorhin zerstörte Antikergerät vor. Tja, zusammen mit so einem Supersoldaten als Bodyguards kommt da Anubis zu den Jaffa und mal berichtet mir und einen der Jaffa hier, mein Gebieter, ich fürchte, die Menschen von Tauri zerstörten das Gerät, was wir suchten und du hast es nicht verhindert. Na, Jaffa, sie haben unsere Ankunft vorausgesehen, mein Gebieter. Anubis hebt dann nur die Hand und dreht sich um und als er dann abdampft, bringen da die Supersoldaten die ganzen Jaffa um, weil das alles unbefriedigend für Anubis gelaufen ist und dann geht's wieder zurück in Jacks Haus.
Der Cool Warrior wird wie immer gespielt von Dan Payne, ne? Auch in den letzten Folgen, ne? Ja. Zuletzt in Staffel, in der 26. Folge dieser Staffel. Ne, 16 muss das heißen, 26 hat es gar nicht. Der Jafar wird gespielt von Jer Vidal, hat nur diese einzige Rolle, also ansonsten ist der kein Schauspieler, er hat auch nie wieder geschauspielert. Nils Haus, Daniel, macht irgendwelche Party-Gags, er balanciert mit einer Orange auf seinem Bier, macht hier einen auf Varieté-Künstler. Und O'Neill geht dann auf seine Zweitlieblingsserie ein. Er hat denen scheinbar irgendwas von den Simpsons erzählt. Und sagte dann, hier ist eine tolle Analogie. Ne? Also die Gua-Ult als Mr. Burns. Und aber Tiag dann, ja, das sind doch nur Comic-Charaktere. Und so.
Ja, im Deutschen sagt er, brennt wie Gua-Ult.
Burns, ja, es geht ja um Burns. Na, also das ist dann einfach nur 1:1 übersetzt, das ist kein wirkliches deutsches Transkript dann. Burns wie Gua-Ult. Genau, ja, du bist nur so irgendwie so flach, also shallow, sagt der nun hier. Und Daniel, ja, aber bitte, aber Tiag ist einer der tiefsten, hat eine der tiefsten Persönlichkeiten, er ist so tief. Also Daniel hat schon ordentlich einen im Tee, das merkt man dann auch und sagt dann auch zu Tiag, hier, komm, sag ihnen, wie tief du bist, ne? So von wegen, wenn sie Glück haben, werden sie das verstehen. Und Tiag sagt dann, ne, du kannst gerne mal hier einsetzen, was dann im Deutschen gesagt: My death is immaterial to this conversation.
Meine Tiefe ist unerheblich für diese Unterhaltung.
Ja, so hätte ich das auch übersetzt. Das klingt im Englisch natürlich viel immaterial to this. Ja, und Daniel total begeistert. Oh, hier, da siehst du es, das hieß es. Und hier, auch hier, kein Bier mehr weiter für dich. Ne? Also, wie gesagt, Daniel ist wirklich angeschickert. Das merkt man auch deutlich. Ja, Carter versteht die... den Zusammenhang zwischen Goult und Burns immer noch nicht. Und hier, ne, und so, hier, also bitte, also mal ganz ernsthaft, ne, ich hatte mir hier vorgenommen, euch, einem von euch hier meine ganze DVD-Collection, also meine VHS-Collection zu geben. Aber jetzt, also bitte, ne, also so unverständlich wie ihr seid, das kriegt jetzt Tyler. Ne, so von wegen, er kriegt das und dann klopft es nochmal an der Tür, dann denkt sich, ja, hey, geil, endlich ist die Pizza da. Dann geht er auch zur Tür und dann steht Hammond in zivile Klamotte dran und so. Und ihr macht einen geilen Witz. Sagt dann auch, oh, die sind aber nicht der normale Lieferjunge. Und ja, Hammond erkundigt sich, ob er reinkommen dürfte, ob es eine gute Zeit ist. Ja, klar, für sie immer, kommen Sie rein. Ja, er holt ihm dann auch noch einen neuen Stuhl. Und alle erheben sich und dann General und ja, hier, bleiben Sie sitzen. Mit dem Stuhl kommt Jack zurück, Hammond setzt sich. Und ja, na, er freut sich, also Hammond freut sich, dass hier alle anwesend sind und möchte aber jetzt auch gerne ein Bier. Und ihr holt ihm eins und ich hoffe hier, Sie mögen Guinness, ne? Das ist ein guter Ersatz für Essen, weil ne, es gab ja immer noch keine Pizza. Ja, Hammond berichtet hier, man hat mich abgesetzt. Bitte was? Also man ist völlig erstaunt. Der Präsident hat das SGC für 3 Monate geschlossen, um das Ganze mal zu untersuchen. 3 Monate? Also dass das immer noch versucht wird von Kinsey. Wir haben doch in der letzten Folge noch gesehen, dass Woolsey doch vom Hammond diese Unterlagen bekommen, dieses Tape. Also bitte, ja. warum konnte man hier Kinsey nicht endlich mal den Maulkorb? Das ist irgendwie, das verläuft wieder so im Sande. Ja, es wird irgendein neues Department geben, was Stargate Command dann leitet. Ja, aber der Colonel hat doch nicht so viel Zeit. Und Tiag auch so, wie konnte denn das passieren? Und Daniel hat direkt den richtigen Riecher und sagt, Kinsey! Und und hier macht sich Gedanken darüber, wer diese 2 Deppen überhaupt gewählt hätte. Und Hammond wiegelt ab, also Hayes wäre ein Knorke-Typ. Ja, ne, hat vielleicht einen schlechten Geschmack im Vizepräsidenten, aber... Also Robert Kinsey erzählt dann auch, Hammond ne, hat sich da irgendwie reinfinanziert. Ja, hat dieses Wissen, vor allen Dingen, ne, he may have used this knowledge of the Stargate as leverage to get himself placed on the ticket. Also von wegen, dass er sich da irgendwie reingemogelt hätte, also um das Wissen, was hätte er tun sollen? Oh, ich mach das Stargate-Programm öffentlich. Ja, außer du machst mich zum Vizepräsidenten, dann wird er erschossen. Also mal ganz ernsthaft, da kommt er in den tiefsten Keller, wird eingesperrt, wenn er das irgendwie an die Öffentlichkeit gibt. Also, und vor allen Dingen, Hayes wusste doch von nichts. Also er kann ja auch dann Hayes nicht dazu erpressen, ihn dann irgendwie mitzunehmen als Vizepräsident. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also überhaupt nicht. Ja, hatten solche Situationen ja schon mal, sagt O'Neill. Ja, dieses Mal ist es aber anders. Und wer ersetzt sie denn, Sir? Und ja, ihr Name ist Dr. Elizabeth Weir, Zivilistin. Ja, Danny, ja, ich habe von ihr gehört, Expertin in internationaler Politik. Top-Level-Negotiations für die UN. Ja, ne, ich habe sogar ein paar Mal auf ihre Werke zurückgegriffen oder auf ihre Reden zurückgegriffen, als ich mit den Tok'ra verhandelt habe. Wobei, ich frage mich, die haben dann, also ja, ich weiß nicht, wie das denn aussieht. Also scheint keine gute Vorlage gewesen zu sein. Wir wissen ja immer, wie das um das Treaty zwischen den Menschen und den Tok'ra steht. Ja. Also, ja, ne, und dann so von wegen, ja, wir haben hier noch Unfinished Business und Hammond müsste aber nach Washington, da könnte er halt viel mehr tun. Das ist vermutlich eine Anspielung auf diese Diskette und ja, und zwischenzeitlich, ja, ne, da müssen Sie hier mal euren Case an die neue Administration wenden. Und ich habe jedes Vertrauen in euch. Ja, SG1 guckt dann da bedröppelt da nieder auf den Boden. Und wir gehen in den Briefingraum. Da stehen wieder diese ganzen Boxen, die wir vorhin schon gesehen haben. Wir sehen auch, auf einem dieser Stapel liegt ein Foto von Chaka. Und wir kramen so da rum. Und ne, sie guckt dann aus dem Fenster zum Stargate. Und Daniel kommt dann rein und ist doch, ne, das ist doch Wahnsinn. Ja, ist mir völlig egal, sagt sie. Okay. Ja, ne, wo er dann auch so von wegen, hier wird es viele Veränderungen geben, ne, da wird nicht jeder glücklich drüber sein. Ah. Ja, Daniel, so von wegen, sie ist aber scheinbar irgendwo anders noch mit dran, das hat überhaupt nichts mit Daniel zu tun und weil sie verabschiedet sich plötzlich und nimmt dann ihr Headset ab, also sie hat so einen Knopf im Ohr und nimmt dann erst Daniel wirklich wahr und sagt dann, hier, Daniel Jackson, und stellt er sich vor und wir so fingen, oh, ich fühle mich hier so ein bisschen unwohl, so weit unter dem Untergrund, und ich schaue schon immer nach einem Fenster, und ja, hier hast du doch die beste Aussicht. Ah, Daniel dann auch so fing ich, ja, als wir das Stargate hier zum ersten Mal funktionieren haben lassen, bin ich auch mal hier reingekommen und habe da irgendwie stundenlang dran rumgespielt. Das stimmt aber nicht so ganz, das ist im Trailer nichts, also im ersten, im Pilotfilm damals noch, mit den anderen Darstellern, Kurt Russell, ja. Ne, das ist dem nicht so, also da hat jemand nicht ganz aufgepasst. Ja, und wir dann hier, wollen Sie mir damit irgendwie sagen, dass Sie ein wichtiger Teil hier vom Anfang an waren, und ja, ich bin subtil, nicht wahr? Ja, man schweigt sich so ein bisschen an und Daniel versucht dann abzulenken und sagt dann hier, ein bisschen leichte Lektüre und zeigt auf die ganzen Stapel, und ja, das ganze Wochenende war ich hier dran, ne? Das ist schon Adrenalin pur, und ja, heißt aber auf jeden Fall, Sie haben einen Herzschlag. Und ja, wo er dann auch so, ah, okay, ich weiß, ich werde hier von dem Militär keine warme Begrüßung erhalten. Und ja, sie haben schon, sie ersetzen einen großartigen Mann, ne, so von wegen, ne, und du hast noch nicht mal eine Uniform an, und ja, so, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht irgendwie zu irgendwie vorschnellen Urteilen kommt, und ja, ne, wie zum Beispiel, warum jemand wie sie hier ist, someone like me, ja, so von wegen political activist sind sie ja, lobbying against government, spending on the military, also eine Anti-Militär-Dame, das haben wir ja vorhin schon gehört. Und ja, ne, und wie ich jetzt hier bin, ne, dass ich für die Leute arbeite, die ich die ganze Zeit kritisiere, ich weiß. Aber ich habe auf jeden Fall hier, das ist der beste Weg, irgendwie die Verteilung von Waffen an, ja, oder die, das Waffenwesen irgendwie anzuhalten. Ich bin hier die Stimme der Vernunft für jeden, der es hören möchte. Und das ist der Grund, glauben Sie, dass der Präsident sie ausgewählt hat, hier das SGC zu leiten? Und ja, keine Ahnung, sagt sie, ich weiß es nicht. Er kommt wieder auf das Gespräch, ne? Der Präsident Hayes hat sie ja nicht gesagt, ne? Er hätte nur einen guten Grund, gesagt hat das hier nicht. Ja, ich werde das hier bestmöglich ausführen, und ja, ich werde hier auch mal das Mandat hier über das Programm untersuchen. Und ja, die immediate Gefahr sollten Sie nicht unterstützen. Nicht unterschätzen, nein, das tue ich nicht, aber na, wir können jetzt nicht irgendwie hier die ganze Galaxie befrieden, das funktioniert nicht, und wir müssen noch nicht mal auf dem eigenen Planeten hinkriegen. Ja, sagt Daniel, ich sage ja nicht, dass hier alles in Ordnung ist, ne, so von wegen, wir dürfen hier nicht Gott spielen, aber das dürfen auch die Gua'uld nicht, ne, und ja, ich weiß, dass auf Papier sieht das jetzt nicht real aus, aber die sind wirklich das absolute Böse, ne, wenn sie die Chance hätten, die würden uns zerstören, versklaven oder ähnliches, und also sie können hier durch Mission Reports gehen, aber bevor sie sich für irgendwas entscheiden, ne, also sollten sie dringend mal durch das Gate gehen und sich das Ganze dann anschauen, und wir dann ja irgendwann später vielleicht mal, wir haben keine Zeit, und Jack O'Neill auch nicht. Ja, ich kenne Jack O'Neills Konditionen, also seinen Zustand, ne, das ist auf jeden Fall besorgniserregend. Ja, hier, ne, also Jack hat das nur getan, damit wir hier die Lost City finden. Und dann meldet sich auf jeden Fall Harriman plötzlich, so von wegen Unscheduled Offworld Activation, und ja, aber alle Offworld Teams sind schon da, sagt dann Weir, und ein Pearson kommt dann rein, den haben wir auch noch nie gesehen, also man hat scheinbar auch irgendwie anderes Personal ausgewechselt. John Prose, der hat einen Piloten in Riddick gespielt, einmal Deads und zwei weitere Male SG-1. Einmal Supernatural, einmal 4400, einmal Fringe, einmal Lucifer, einmal Legends of Tomorrow, einmal Batwoman, 74 Rollen in total. Und Pearson berichtet hier, wir haben hier Brattacks persönlichen Identifikationscode erhalten. Es ist auch irgendwie, und sie sagt, sie weiß, was sein IDC ist, Colonel Pearson. Und ich bedenke, er hat ja nicht IDC gesagt, also keine Ahnung. Denkt sie, er hat jetzt Personal Identification Code ausgesprochen, weil sie ihn jetzt hier nicht kennt. Also es ist irgendwie merkwürdig, ne? Ja, und Daniel, wenn du jetzt hier nicht, aber bald mal das die Iris und ja, bitte dann öffnen. Und ja, Bratak kommt dann auch durch das Gate und sieht dann auch Dr. Weir, und Daniel stellt sie vor. Was ist Hammond im Kampf gefallen? Nein, ihm geht's gut. Na, da hat es irgendwie ein bisschen einen Wechsel bei den politischen Leadern gegeben, und Bratak kommt, ja, okay. Ja, was ist denn hier los, Bratak? Und ja, keine guten Nachrichten. Anubis ist hier dabei, seine ganze Flotte zu mobilisieren. Er wird hier sein in 3 Tagen. Damit hätte man eigentlich die Folge auch schon beenden können. Das wäre so ein Dumm-Dumm. Es geht aber hingegen dessen im Oval Office weiter.
Und Hayes telefoniert mit Kinsey, Und er sitzt zurückhaltend in seinem Stuhl. Und er meint, Bob, wir können mit Daunen hier, mit den Daunen meckern aufhören und darüber nachdenken, was wir tun können. Da kommen die Sekretärin und meint, Mr. President, General Hammond ist hier. Bitten Sie ihn rein zu Kinsey. Und wir können eine Gefahr dieser Größe nicht ignorieren. Hören Sie auf diesen Mann. Es ist mir egal, wofür er sich hält. Wir reden später weiter. Er legt auf und geht lächelnd zu Hammond. Die beiden begrüßen sich und schütteln sich die Hände. Hayes meint, sie waren Lieutenant, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und Hammond meint, es ist ziemlich lange her. Ich habe seitdem viele Haare verloren. Und beide beginnen zu lachen. Und Hayes meint, dass sie sich setzen sollen. Und setzen sich halt gegenüber. Meint, als er die Aufgabe übernahm, dachte er, dass das Gewicht der Welt auf seinen Schultern lastet, aber nicht, dass er sein Geld damit verdient hat, dass er Geldreisen autorisiert hat. Und Hammond antwortet, ja, Sir. Und er meint, er wollte seine Leistung nicht schmälern, aber er musste was ändern, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Vielen Dank, Sir. Es freut mich, dass Sie das sagen. Irgendwann wird es bekannt. Hayes meint, Dr. Weir ist eine extrem kluge Frau. Hammond antwortet, das hoffe ich sehr. Hayes, die Ärmste hat keine Ahnung, worauf sie sich da eingelassen hat, aber ich hatte keine Wahl, Claude. Ich musste etwas unternehmen. Ihm sollte klar sein, dass ich weiß, wie der Vizepräsident zu ihnen steht. Hammond, wenig begeistert, ja, Sir. Wir beide wissen, warum ich Kinsey ausgewählt habe. Abgesehen von dem Geld hat er auch noch ganz Florida mitgebracht, aber glauben Sie mir, wenn ich damals schon gewusst hätte. Hammond antwortet natürlich. Na schön, reden wir über Ihre neue Aufgabe. Hammond beginnt wieder zu lachen.
Ja, da ich kurz, an der Stelle ist es halt natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Hier sagt Hayes ja, also wegen, er hat auch Skepsis in den Vizepräsidenten, also dass der da irgendwie ein unlauteres Süppchen kocht. Jetzt frage ich mich trotzdem, warum spielt er denn jetzt nach Kinseys Regeln? Also das ist ja doch auch irgendwie merkwürdig. Er weiß, dass Kinsey fishy ist, ne? Das sagt er ja hier ganz klar, ne? Und ne, dass Kinsey unbedingt irgendwie da irgendwie ein Hold über das SGC haben möchte. Ne, und dann auch vermutlich diese Dr. Weir ins Gespräch gebracht hat, ne, deshalb hat er sie ja auch abgefangen. Also es ist merkwürdig, dass er den dann trotzdem da irgendwie gewähren lässt. Also er hat die Wahl ja schon gewonnen, ne? Jetzt ist es doch egal. Also egal, wie viel Geld er da reingesteckt hat oder dass er die Wahl in Florida gewonnen hat. Ja super, ist doch völlig uninteressant. Er ist jetzt Präsident, er schmeißt den einfach raus, wenn er ihm nicht passt und fertig. Also, ja, mal abgesehen jetzt davon, dass Kinsey gesagt hat, ja, schon Woolsey gesagt hat, hier suchen wir hier, ach, den Murks sich zur Not auch ab oder sowas, das könnte gefährlich sein. Aber mal ganz ernsthaft, ne, das hält man ihm dann vor, der kommt in irgendeinen Knast, fertig. Also von Kinsey wird man nie wieder was sehen, aber da hat man dann irgendwie kein Durchsatz. Es ist irgendwie, also was Kinsey jetzt an Hayes irgendwie hat, ne, keine Ahnung, also was irgendwie, da muss er irgendwie Leverage gegen ihn haben, aber das kommt hier überhaupt nicht raus. Ne? Also Hayes weiß, dass Kinsey scheiße ist, dass Kinsey eine eigene Agenda hat, lässt ihn da aber trotzdem irgendwie gewähren und macht da irgendwie mit. Also das ist auch irgendwie völlig an den Haaren herbeigezogen, das macht überhaupt keinen Sinn.
Und Hayes, ich hoffe nicht, George noch nicht, ich brauche Sie hier noch in Washington, ich kann auf Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen nicht verzichten. Dann kommen wir zur nächsten Szene im Besprechungsraum im SGC. SG-1 und Bratak haben sich versammelt und Jack legt eine Akte auf den Tisch. Und O'Neill meint in 3 Tagen, das bedeutet Donnerstag. Donnerstag ist nicht gut für uns. Carter, warum gerade jetzt? Kial meint, Anubis ist der Überzeugung, wir wissen, wo die verlorene Stadt liegt. Carter antwortet, wir wissen es aber nicht. O'Neill lacht angegriffen, noch nicht. Daniel, aber er weiß nicht, dass wir es nicht wissen. In diesem Moment kommen Kinsey und wir zu ihnen. Kinsey, nach so etwas, ich dachte, sie wären bereits gegangen. Wir, Colonel O'Neill, Major Carter, Kiel, mir ist klar, das sind seltsame Umstände, unter denen wir uns kennenlernen. O'Neill fragt uns, sie sind wer? Wir zeigt auf sich, ich bin Dr. Elizabeth Freer, Colonel. Kinsey, sie bedeutet ihre einzige Hoffnung, jemals wieder durch das Stargate zu gehen. Und O'Neill meint, immer für Scherze zu haben. Wir, ich weiß, ich muss noch viel lernen, aber ich weiß, dass die Zeit knapp ist. O'Neill meint, genau genommen ist das relativ, Ma'am. Carter könnte es besser erklären, wenn wir mehr Zeit hätten. Und Sam lacht. Wir uns setzen. Sie nehmen alle Platz. Wir und O'Neill jeweils am Kopf des Tisches. Oben bei Jack sitzt auf der Seite Sam und Daniel, auf der anderen Seite Tialk und Bratak. Und wir sitzen bei Kinsey. Mir ist klar, dass es eine überaus ernste Situation ist, O'Neill. Sie ist auf Zack, Kinsey. Ich bin extra persönlich hergekommen, um ihr Anliegen zu hören, was Mr. Bratak zu berichten hat. O'Neill meint, nicht Mr., sondern Master Bratak. Und Kinsey, ich bitte um Entschuldigung. Und jeder Mann kauft es ihm ab. Kinsey, also, Sie glauben, dass der Goa'uld Anubis einen Angriff vorhat? Und Bratak meint, davon kannst du ausgehen. Dazu kann ich nur sagen, das Timing könnte nicht besser sein. In dem Augenblick, in dem wir die Stargate-Operation aussetzen, zaubern Sie das aus Ihrem Hut. Und Ihr Vice President, wenn Sie damit andeuten wollen, dass wir uns das nur ausgedacht haben, ja, genau das will ich damit sagen, Colonel. Und ja, natürlich. Das ist genau das, was wir immer tun. Wir setzen bloß auf unseren fetten Hintern und überlegen uns Szenarien, wie wir unseren Planeten gefährden können. Genau so verstehen wir unsere Aufgabe. Und Kinsey meint, ich bin davon überzeugt, sie würden alles tun. Wir kriegst dazwischen versucht zu schlichten und sagt, ich bitte Sie, um diese Diskussion nicht ausufern zu lassen. Sollen wir davon ausgehen, dass Master Bratak es ernst meint und dass dies eine diese Bedrohung real ist. Daniel, wissen Sie, wie diese Bedrohung aussieht? Anubis ist zur Hälfte Goa'uld, zur anderen Hälfte Antika und verfügt über Wissen, Technologie, um alles von der Oberfläche der Erde auszulöschen. Und Wirm meint, was ist mit Verhandlungen? Und O'Neill, ach du Grundgütiger, das ist doch der Rentis. Alle Augen richten sich auf ihn, was? Und da fängt er schon an mit Antika-Sprache. Daniel, was? Du hast gerade eben Derendis gesagt. O'Neill meint, habe ich nicht. Daniel, hast du doch. O'Neill, Derendis, was ist das? Kinsey, Latein? Nein, eher nicht. Daniel, ich glaube, Colonel O'Neill wollte damit sagen, dass Verhandlungen aufgrund unserer herren Erfahrungen wahnsinnig wären, verrückt. Wir hat es verstanden. Vater, allerdings glauben wir, dass wir an außerirdische Technologie herankommen können, mit der wir Anubis besiegen können. Kinsey lacht. Jetzt ziehen sich auch noch eine Strahlenwaffe aus ihrem Hut, Tialk, eine Waffe, die diesen Planeten schützen kann. Und Kinsey fasst es nicht, dass er hier sitzen muss und sich das anhören muss. Wir, Mr. Vice President, auf seine letzte Mission hat, Kinsey, oh, ich bin mit den letzten Ereignissen vertraut und wieder einmal zum Zusammenbruch von Colonel O'Neills unschätzbaren Urteilsvermögen. Die Tatsache, dass er auf seiner letzten offiziellen Mission zum Leidwesen für uns alle den Zorn des schlimmsten Feindes der Menschheit auf sich gezogen hat. O'Neill, Augenblick mal, ich dachte, Sie glauben nicht an die ganzen Invasionsgeschichten. Fakt ist doch, solange wir die Lage der verlorenen Stadt nicht kennen, O'Neill unterbricht, ich weiß, wo sie ist. Sie wissen es jetzt. Ich werde es wissen. Es ist irgendwo da drin. Hören Sie. Machen wir es einfach. Mir fällt ein, wo die verlorene Stadt ist und wir suchen sie. Ja oder nein? Kinsey. Nein. Jack schaut zu Kinsey hinüber und dann wieder zu mir. Er deutet mit seinem Finger auf sie. O'Neill, wer sind Sie ehrlich? Und warum sind Sie hier? Wir wird darüber nachdenken. O'Neill, danke. Und Kinsey ist nicht begeistert. Wir, gern geschehen. Daniel nickt leicht. Und Sam lächelt etwas. Vielleicht ist ja doch kein Gegner. Bratak steht auf und ich uns erklärt, dass er nach Türk zurück muss und Kielk wird ihn unterstützen, in der Hoffnung, Schiffe und Krieger zu finden, um die Welt zu verteidigen. Sam und Daniel nicken. Wir wünschen ihnen viel Glück. Also Kielk verbeugt sich leicht und die beiden, er und Bratak, verlassen den Besprechungsraum. Die anderen drei stehen ebenfalls auf. Kinsey brodelt noch wie ein kleiner Giftzwerg, das passt wirklich zu ihm. Wir geht in das neue Büro und wird von dem Vizepräsidenten verfolgt. Sie will die Tür hinter sich schließen, aber er hält sie davon ab, sondern knallt sie erst dann zu, als er auch im Büro ist. Kinsey meint, was zum Teufel sollte das? Wir weiß nicht, was er meint. Kinsey, sie kennt diesen O'Neill nicht so gut wie ich. Das ist meine Entscheidung. Colonel O'Neill ist derjenige, der uns in diese missliche Lage gebracht hat. Ich verstehe nicht. Kinsey, ich will ihn loswerden, Doktor. Ich will die alle loswerden. Haben Sie das noch nicht begriffen? Und wir? Oh, ich habe schon eine Menge begriffen. Kinsey, na, dann bin ich ja echt beruhigt. Das ist mein Büro, mein Stuhl. Solange mir niemand etwas anderes sagt, werde ich die Entscheidungen treffen, die ich für richtig halte und nicht solche, die Ihnen gefallen. Und Kinsey meint, Sie haben keine Ahnung, welche Pläne ich eigentlich... Ihre Pläne sind zurzeit nicht relevant, Kinsey. Sie haben keine Ahnung, Doktor. Wenn sie etwas anderes glauben, dann sind sie nicht so klug, wie ich dachte. Er verlässt das Büro. Jetzt kommt die nächste Szene im Torraum vom SGC. Tialk in seiner Rüstung und Bratak stehen vor der Rampe und wollen schon durchs Gate gehen. Und O'Neill verabschiedet sich noch von Tialk und meint, falls wir uns nicht wiedersehen, Tialk sagt aber, wir werden uns wiedersehen, O'Neill. Dann meint er, dass er mehr weiß als er. Tialk, ich glaube, du weißt viel mehr als ich. O'Neill, hoffe, du hast recht. Tialk streckt ihm seinen Arm entgegen. Jack nimmt ihn, zieht ihn dann aber in eine Umarmung. Tialks Gesichtsausdruck verändert sich. Entweder es liegt an der Situation und der Erkenntnis, dass er das letzte Mal ist, dass er Jack sieht, oder dass Jack ihm noch etwas ins Ohr flüstert. Ist an dieser Stelle schwer zu sagen. Tialk, ich wünsche euch alles Gute. Zusammen mit Bratak verschwindet er durch das Stargate und Fortsetzung folgt.
Dann kommen wir zur Trivia. Achso, der Beschlag auf O'Neills Bartspiegel wurde mit einer Spraydose aufgetragen. Das haben sich bestimmt aberhunderte Hörerinnen und Hörer gefragt. Die Außenaufnahmen des Planeten hier wurden gedreht in Vancouver, wie so oft Maple Ridge. Da es ein sehr heißer und trockener Tag war, in Klammern der trockenste im British Columbia, waren wegen der Brandgefahr bedingt durch die Explosion während des Angriffs der Goa'uld-Schiffe insgesamt 13 Feuerwehrleute mit 2 Löschzügen ständig vor Ort. Zusätzlich wurde das Gras um die Explosionsstellen angefeuchtet. Ja, das Budget von diesen beiden Folgen, also war das größte seit dem Budget des Pilotfilms. Auch rückwirkend betrachtet war dieser Zweiteile einer der teuersten produzierten Stargate-Episoden. John P. Jumper sagte, er habe entgegen der Darstellung nie Alkohol im Oval Office getrunken. Und ja, spielt sich ja hier auch selbst. Die Besucherin des Präsidenten hier, Bonnie, ist Bonnie Arbuthnot, eine Entwicklungsdirektorin in Chicago, die den Get in the Gate-Wettbewerb des Sci-Fi Channels für eine Ersatzrolle als Mitarbeiterin des Weißen Hauses gewann. Also die ist da nur zufällig hier reingestolpert und hatte Glück sozusagen. Da Christopher Judge kein Alkohol trinkt, isst in Tialks Glas Cranberry Juice, als SG-1 bei Jack sitzt. Ursprünglich dachte man, die 7. Staffel werde die letzte von SG-1 sein. Der Plan war daher eigentlich, die Serie mit einem Film enden zu lassen. Als man schließlich darüber informiert wurde, dass es auch eine 8. Staffel geben würde, schrieb man den geplanten Film um und daraus wurde eben dieser Zweiteiler. Und deshalb ist es vielleicht auch mit diesen, dass es auf der DVD als 1 ist und dass es alles ein bisschen drunter und drüber, wie so oft, hinterm Set ging. Und dann hat sich noch Joseph Malozzi zugeäußert zu der Folge. Einer meiner Lieblingsmomente dieser Season ist, wenn sich alle SG-1-Mitglieder zum ihrer Meinung nach letzten Mal treffen. Da Jack vor einer ungewissen Zukunft steht, kommt Sam unerwartet zu Besuch. Als sie sich, also unerwartet zu Besuch ist ja auch in Anführungszeichen eher, als sie sich auf ein Bier setzen, klopft es. O'Neill öffnet die Tür und entdeckt Daniel an seiner Haustür. Nicht lange danach kommt Tialk zu Besuch. So sehr ich das Abenteuer der Serie auch genossen habe, besonders gefallen haben mir diese Szenen, Momente, die das Team zusammenbrachte und zeigen, dass sie nicht nur Teamkollegen, sondern auch gute Freunde waren.
Wobei Joseph Malozzi an der Stelle nicht die Serie, nicht die Staffel, die Folge geguckt hat. Ne, O'Neill geht gar nicht zur Tür und öffnet für Daniel, sondern Daniel macht sie selber auf den Kopf rein.
Kann auch sein, dass es hier ein bisschen komisch übersetzt ist. Genau, zu den Fehlern. Das haben alle natürlich gemerkt in Minute 12, Sekunde 13. Als O'Neill das C4 an die Wand neben dem Repositorium drückt, gibt dieser Mann nach, aber das ist aus Stein. Aber ich weiß immer nicht, ist es ein Fehler? Vielleicht ist es jetzt ja Alienstein und das ist halt so. Aber ja, okay. In Minute 9:30 sieht man auf dem fremden Planeten eine Treckerspur. Aber vielleicht haben die da auch eine Bewirtschaftung der Felder. Weiß das jemand?
Vielleicht ist das Map da lang gefahren.
Oder so, genau. Deshalb, ist null. Also sowas fällt mir wirklich nicht auf. Weil das dann wahrscheinlich in der hinterletzten Ecke irgendwo zu sehen ist. Genau. Bei Minute 14:30 schließt das Gate direkt hinter SG-1. Demnach hätte SG-3 und SG-5 es nicht mehr schaffen können. Also RIP SG-3 und SG-5. In der Szene 24, Sekunde 45, in der der Supersoldat Anubis die Jaffa tötet, fallen einige schon davor um, bevor sie getroffen werden. Aber gut, vielleicht hatten die auch einfach Angst und deshalb ist es, ja.
Ducken sich weg.
Ja. Genau. Ja, brennt wie Goa'uld, das haben sie im Deutschen halt direkt so übersetzt. Das, ja, hatten wir auch schon. Genau. Wobei wir nun zum Zitat der Woche kommen. Stevie, konntest du da irgendwas Bestimmtes rausziehen?
Das, wo O'Neill mit Kinsey ein bisschen streitet, mit, ja, natürlich, das ist genau das, was wir immer tun, wir sitzen bloß auf unseren fetten Hintern und überlegen uns dann nachhin, wie wir unseren Planeten gefährden können. Genau so verstehen wir unsere Aufgabe. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Sehr gut. Ich hatte das, wo Tial fragt, ja, wie konnte das passieren? Und Daniel so, na, Kinsey und O'Neill. Kennt einer von euch jemanden, der diese beiden Penner überhaupt gewählt hat? Fand ich doch ganz schön direkt mal.
Ja. Na, dann muss ich beide nehmen. Dann einmal die Simpsons-Referenz, auf dem Weg, sind das Donuts? Also das ist ja, geht ja auch in Richtung Homer, ne? So auf dem Weg, indeed. Und O'Neill, excellent. Na, einen auf Mr. Burns macht. Und ansonsten hatte ich noch Hayes und General Hammond und sie reden ja über alte Zeiten. That was a lot of hair ago. So. Nicht a lot of time, sondern ja, a lot of hair ago. Super geil. Im Deutschen ist das so semi, ja, aber im Englischen ist das schon geil.
Sehr schön. Somit kommen wir zur Bewertung. Stevie, fang doch gerne mal an als Gast.
Ja, ich fand ja nicht ganz gut. Ist halt ein schöner Aufbau, wenn man halt die beiden zusammen betrachtet, aber halt, ist halt ganz in Ordnung. Ich würde jetzt so einen leichten Daumen nach oben geben.
Dann würde ich mal weitermachen. Ich fand es auch nett anzusehen. Also jetzt ist ja ein bisschen auch die Fortsetzung von dieser anderen Folge, wo wir im Oval Office waren, die vor der Anna-Folge war, also die vorvorletzte sozusagen. Vielleicht hätte es auch eher gepasst, wenn man das jetzt hier dran geklatscht hätte. Ja, es ist ein netter Aufbau. Bisschen Action-Parts drin. Ja, kann man machen. Hat halt einige Fehler. Manches ist eher so, wird nicht so ganz klar von so die Motivlage des Präsidenten oder so. Das ist ein bisschen unfein herausgearbeitet. Aber ich würde auch sagen, leichter Daumen nach oben, weil auch direkt im Vergleich zu Anna hat mir das schon viel besser gefallen. Und bin gespannt, wie es dann in Teil 2, in Anführungszeichen Teil 2, weil die haben es ja als eingeplant, weitergeht. Genau, ja. Mehr habe ich da nicht zu sagen.
Ja, also ich fand, waren viele Fehler drin. Also dieses ganze Geschisse um Kinsey, dass er irgendwie Hammett wieder absägen möchte und da irgendwie ihn reinsetzen möchte, den er kontrolliert, macht für mich nach der Toransage halt keinen Sinn. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Warum Hayes hier sich von Kinsey auf der Nase rumtanzen lässt, ich habe keine Ahnung. Ne, also eigentlich sitzt man sitzt der Präsident am längeren Hebel, egal was Kinsey denn geleistet hat für die Wahl. Ich weiß auch nicht, warum Hammond sich den ganzen Blödsinn gefallen lässt. Ne, oder ne, es gibt diese Diskette, es gibt Kopien davon, er hat ja eine an Woolsey gegeben. Also warum man damit jetzt nicht mal Kinsey wieder in seine Schranken weist, ich weiß es nicht. Also es ist... Das ist so wieder so eine Zusammenflickung von Story-Arcs, damit es irgendwie auch nur halbwegs irgendwie passt. Ne, ich weiß gar nicht, ist das hier schon, das hast du vielleicht in der Trivia gelesen, Clemens, ist das hier eigentlich nur so eine Folge, um Will reinzubringen, damit man sie für Stargate Atlantis dann irgendwie in Position bringt?
Ich würde sagen ja, weil das halt, die dachten ja auch, dass es praktisch die letzten beiden Folgen werden und da macht es natürlich Sinn, dass man sie irgendwie vielleicht auch überstürzt da reinbringt. Das kann, könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, also das könnte dann wirklich der Hintergrund dafür sein. Also es war mir zu viel Kuddelmuddel. Also das passt hinten und vorne nicht zusammen. Es gibt Folgen, die deutlich schlechter sind. Ne? Also hier nochmal schön auf jeden Fall für mich auch eine tolle Szene, wo sie dann alle auch mit Hammond zusammen, die Szenen sind sehr, sehr selten. Also das ist wirklich schön, dass sie da alle zusammensitzen. Auch wenn natürlich der Anlass eigentlich ein trauriger ist, ne? Also doppelt traurig. Ne? Einmal zum einen, wir haben einen O'Neill, der gegebenenfalls stirbt. Wir haben einen Hammond, der wieder einmal abgesägt worden ist. Ne? Dementsprechend würde ich, ja, also ja, einen Daumen in die Mitte geben. Also für mehr reicht das bei mir absolut nicht.
Ja, und Pratak taucht mal auf, den sehen wir auch irgendwie nie mehr gefühlt.
Ja, also, ja. Tony Amalanda, ja.
2 Minuten gefühlt. Sehr gut, dann könnt ihr natürlich auch nächste Woche gerne wieder einschalten. Da geht es nämlich mit Teil 2 weiter. Sind wir schon gespannt, ob da die verlorene Stadt gefunden wird oder wie oder was. Oder kommt es dazu überhaupt? Ja, bewertet uns natürlich gerne, schreibt, wie ihr die Folge fandet. Wer was spenden möchte, kann es gerne tun. Über den Ko-fi-Link einen Kaffee ausgeben, um die Kosten nach unten zu schrauben. Bei der zweiten Folge ist dann natürlich logischerweise Stevie auch mit dabei, weil es ist ja ein Zweiteil, oder?
Ja, da freue ich mich auch schon.
Sehr gut, perfekt. So machen wir es. In diesem Sinne, habt doch alle einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.